Ist da jemand? Immer wenn wir dieses Lied hören oder immer wenn wir dieses Lied gehört haben, ich spreche schon mal in der Vergangenheit, dann ist so ein Sonntag überschrieben eben mit dieser Frage, ist da jemand? Und jeden Sonntag, heute ist sozusagen das vierte Mal, wenn es weitergeht, dann wird immer eine Sache aus dem Refrain herausgenommen. Und heute möchte ich mit uns diese Frage weitergehen, ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Das war jetzt auch gerade in dem Refrain zu hören. Das ist ja so eine kleine Reihe, viermal, die wir immer so möglichst am dritten Sonntag hier gehört haben, mit der Frage, ist da jemand? Und diese Reihe richtet sich natürlich in erster Linie an Menschen, die vielleicht noch nicht so mit Gott unterwegs sind und soll uns auch ein kleines bisschen daran erinnern, dass es nicht nur um uns geht, sondern dass es Gott auch um die geht, die noch nicht an ihn glauben. Ist da jemand, und heute ist der Abschluss, der mit mir bis ans Ende geht? Und die Antwort wäre kurz und knapp ja. Und damit wäre ich fast schon fertig. Aber ich habe ein kleines bisschen was vorbereitet. Das möchte ich gern mit euch teilen. Ja, da ist jemand, der nach dir sucht, der auf dich wartet, der sich nach dir sehnt und mit dir unterwegs sein will. Und ich glaube, dieses Unterwegssein hast du, Günther, sehr schön in dem Psalm und auch in den Liedern aufgegriffen. Der für mich bis ans Ende gegangen ist, ist Jesus. Da ist jemand, der mit mir bis ans Ende gehen will, weil er von dort kam, vom Ende, von unserem Ende, von unserem Ausgang, von unserer zukünftigen Hoffnung, von einem Himmel und in diesem Himmel wieder vereint zu sein mit Gott. Vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen und jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater zurück, sagt Jesus in Johannes 16. Nur noch für kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben, ist seine konkrete Zusage an uns. Neben dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, die sozusagen immer im Hintergrund steht, wenn es dieses Lied gibt und die wir heute nicht nochmal hören oder lesen, weil ich glaube, wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht? Keiner, also alle. Sehr gut, dann. Genau. Trotzdem gibt es ja auch neben der Geschichte vom verlorenen Sohn noch andere Geschichten von verlorenen Sachen. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, das eine, was verloren gegangen ist, auch sehr bekannt, oder von einer verlorenen Münze. Die gute Nachricht für uns alle ist, wenn du dich einmal für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann ist das alte Leben ohne Jesus vorbei. Also dann sollte es vorbei sein. Und du kannst das neue Leben mit Jesus behalten. Und du sollst möglichst auch in diesem neuen Leben leben und nicht immer wieder zurückfallen in das alte Leben. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat dieses neue Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht, schreibt Johannes. Erinnert ihr euch noch an den, ich weiß nicht, vielleicht hoffentlich waren alle da, beim zweiten oder dritten Mal hatte ich diesen interessanten griechischen Begriff genannt, Zoe. Es gibt auch einen Mädchennamen, der heißt so, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Zoe ist einer von mindestens zwei Begriffen aus der griechischen Sprache des Neuen Testamentes, wo es um Leben geht, aber nicht nur so einfach so um irgendein Leben, sondern um erfülltes Leben. Ein Leben in Fülle. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und ins Verderben zu stürzen, sagt Jesus. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Und an dieser und an vielen anderen Stellen steht dieser interessante Begriff Zoe. Nämlich dieser Vers aus Johannes 10, Vers 10 endet, ich bin gekommen, um das Leben zu geben, ein Leben im Überfluss. Da geht es nicht nur um ein, na, wir werden das alles gerade so überleben, diese Viruszeit oder die Umwelt oder was auch immer. Nein, Jesus kündigt hier für dieses neue Leben mit ihm ein Leben in Überfluss an. Und ich finde, das klingt gut, oder? Überfluss? Möchtest du das Leben haben, dieses Leben im Überfluss? Oder bist du eigentlich ganz glücklich? Also ich will es keinem unterstellen, dass keiner von uns dieses Leben im Überfluss hat oder erlebt. Aber die Frage, die ich uns am Anfang stellen möchte, klingt das gut, klingt das interessant, ein Leben im Überfluss, das, was Jesus hier in Johannes 10 verspricht? Oder reicht dir das, so wie es gerade ist oder wie es vielleicht manchmal ist, ein Leben mit besten Absichten, mit Mittelmäßigkeit, mit manchmal vielleicht auch Lauheit, Trägheit, Genügsamkeit, ein bisschen Glaube, hin und wieder etwas von Jesus hören, die Losung lesen, ist ja auch in der Bibel lesen, also ein Glaube leid. Und das führt uns zu dieser Frage für den heutigen Sonntag. Wonach sehnen sich Menschen im Leben? Wonach sehnst du dich? Aktuell? Gibt es überhaupt was? Sehnst du dich nach irgendwas? Gesundheit. Gesundheit passt immer. Ne? Genau. Aber wenn man jetzt gerade nicht krank wäre, ne, mal angenommen, ne, dann würde ich mich jetzt nicht so stark nach Gesundheit sehnen, weil ich bin ja soweit hoffentlich gesund. Urlaub. Urlaub, ja, sicher. Das steht, es rückt immer höher. Ne? Je länger es zurückliegt, desto höher rückt es. Friede. Auch in der Familie. Genau. Das ist auch, genau. Das merken wir uns mal. Es gibt einen, also es gibt viele amerikanische Psychiater, aber einen, der heißt Edward Hallowell. Hast du den schon mal gehört? Nein, okay. Es gibt halt so viele. Edward Hallowell, ein amerikanischer Psychiater, Redner und Autor und Podcast-Moderator, hat zwei Dinge festgestellt, nach denen sich die meisten Menschen immer wieder sehnen. Also der Urlaub hat er wahrscheinlich vergessen oder es kommt auf Platz 3, keine Ahnung. Etwas leisten und mit anderen verbunden sein, mit anderen Menschen, mit anderen sozialen Wesen verbunden sein. Das Problem bei den Beziehungen mit den anderen Menschen läuft manchmal etwas holperig, etwas schwierig und das ist so ambivalent. Unsere Gesellschaft hat der berühmte christliche Autor John Ortberg zu dem Thema gesagt, unsere Gesellschaft sei immer versessener darauf, etwas zu leisten, während sie gleichzeitig immer armseliger darin wird, Beziehung zu bauen. Generell hat ja Ortberg viele Bücher geschrieben, gesagt, die Gesellschaft geht eher dahin, dass die Leistung hochgeschraubt wird, dass immer mehr Menschen leisten oder den Eindruck haben, dass es darum geht, Leistung zu erbringen, aber dass es immer schwieriger wird, Beziehungen zu bauen, zu halten, zu gestalten. Und ich möchte uns heute einladen für Gottes Plan, für dein und mein Leben. Beziehung und Leistung. Und möchte diese beiden Begriffe heute Morgen mal so reinstreuen und hoffen, dass wir sie mitnehmen, dass wir sie positiv sehen können. Beziehung und Leistung. Erstens Beziehung. Gott möchte dich mit Beziehung zu Menschen verbinden. Er möchte generell Menschen zusammenbringen, glaube ich. Bei Gott steht die Feier am Anfang. Nachdem der verlorene Sohn wieder heimgekommen ist, gibt es erstmal eine Feier. Die Feier unterstützt das Verbinden von Menschen. Da ist der verlorene Sohn, der nach Hause gekommen ist, und auf der anderen Seite, wir wissen es, draußen kommt der andere gerade von der Arbeit und die beiden stehen so weit, wie wir Menschen auseinanderstehen können, extrem weit auseinander. Und der Vater hofft durch so eine Feier Auch die anderen, die Angestellten, die werden sicherlich auch nicht gut zu sprechen gewesen sein auf den verlorenen Sohn. Und er möchte mit dieser Feier die Menschen verbinden, möchte ihnen aufzeigen, Leute, es gibt hier einen Grund zu feiern. Die Feier über jeden Verlorenen, der nach Hause findet. Das ist Gottes Plan. Der junge Mann kommt nach Hause und wird Teil der Familie, wird wieder eingegliedert, willkommen geheißen mit einer Feier. Wer zu Gott kommt, wird Teil der Familie, wie in einer kleinen Gruppe. Und der andere Gedanke, die Leistung. Gott befähigt dich durch Beziehung zu anderen auch das Miteinander zu gestalten und dich mit deinen Gaben einzubringen. Gott ist kein Feind von Leistung. Das Problem ist, wenn Leistung einen zu großen Platz in deinem Leben einnimmt. Wenn Leistung wichtiger wird, als es Gott eigentlich vorhatte. Leistung ist okay in der Verbindung zu Gott. Jeder von uns hat mindestens eine Geistesgabe von Gott bekommen, ab dem Moment, wo er sich bewusst entschieden hat, mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Wahrscheinlich haben die meisten sogar mehrere. Und Geistesgaben sind nochmal so ein kleines bisschen was anderes als so eine natürliche Fähigkeit. In 1. Petrus 4 heißt es, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Also keiner kann sich rausreden und sagen, ich kann nichts. Jeder hat mindestens eine von diesen Geistesgaben. Es gibt so etwa 20 bis 23 Geistesgaben in der Bibel, je nach Zählweise. In mindestens drei oder vier Stellen im Neuen Testament. Alle ein bisschen versteckt, muss man finden. Dient einander, jeder mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Das Wichtigste für heute ist der Satz, bei Gott kommt Beziehung vor Leistung. Gott ist nicht gegen Leistung, aber ich glaube, Beziehung kommt immer vor Leistung. Durch die Beziehung zu ihm können wir auch Leistung bringen. Leistung ist allerdings keine Bedingung für Beziehung. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ich glaube, das ist der meistzitierte Satz in jeder Predigt. Der kommt bestimmt irgendwo, fast immer irgendwie mal. Schon als Kleinkind werden wir zu Leistungen aufgefordert, den Teller leer zu essen, wegen irgendwie des Wetters oder anderer zweifelhafter Gründe, sich für Geschenke zu bedanken, die Schuhe selbst zuzubinden. Die Schüler werden gemäß ihren Leistungen mit Zensuren beurteilt, meistens zumindest. Auch in der Berufsausbildung, in Prüfungen und Examen zählt nur die erbrachte Leistung. Da reicht kein hübsch geschminktes Gesicht. Im beruflichen Alltag ist der Angestellte seiner Firma so viel wert, wie er leistet. Und für den Selbstständigen hängt die wirtschaftliche Existenz von der Leistung ab. Und diese Batterie hat wieder volle Leistung. Sensationell. Und weil unser ganzes Leben doch irgendwie vom Leistungsprinzip, na, ich will nicht sagen abhängt, aber zumindest beeinflusst wird, tun wir uns schwer zu glauben, dass es bei Gott anders sein könnte, dass bei Gott Leistung nicht diesen gleichen Stellenwert hat, wie in unserer Gesellschaft, in unserem Leben generell. Und weil das Leistungsprinzip keine Erfindung in der Neuzeit ist, war das eben auch in früheren Jahrhunderten schon so. Zum Beispiel im ersten Jahrhundert nach Christus bei den Gläubigen in der Landschaft Galatien, im Norden der heutigen Türkei, für die Paulus einen Brief geschrieben hat an die Galater. Und da lesen wir etwas von dieser Leistung im zweiten Kapitel in den Versen 16 bis 21. Auslöser für diesen Brief waren schlechte Nachrichten aus Galatien. Paulus traute seinen Ohren nicht. Da waren Leute gekommen, die den Galatiern weismachen wollten, sie müssten bestimmte jüdische Gesetze halten, um selig zu werden, um gerettet zu werden. Galater 2, 16 bis 21, für die, die nachgucken wollen. Dabei waren die Galater noch nicht mal geborene Juden, sondern Heiden, die zum Glauben gefunden hatten. Viele Gemeindemitglieder waren im Begriff, diesen Menschen Glauben zu schenken. Es ist ja auch viel leichter zu glauben, dass man sich bei Gott mit Leistungen etwas verdienen kann, als dass er frei, umsonst und ohne Hintergedanken schenkt. Ich glaube, der Paulus muss ziemlich entsetzt gewesen sein, als er diese Nachricht erhielt. Hatte er doch mit ganzem Eifer, mit ganzem Einsatz alles darauf verwendet, den Galatern das Evangelium, diese Gnade Gottes vor Augen zu malen. Er war nicht müde geworden, die Freiheit vom Leistungsdruck auch den Christen in Galatien zu verkünden. Nicht durch Gesetzeswerke, sondern durch den Glauben an Jesus werdet ihr selig gerettet. Hatten sie das nicht verstanden oder schon wieder vergessen? Für uns heute wahrscheinlich eine klare Sache, oder? Meinst du vielleicht auch, dass du durch einen guten Lebenswandel, durch eine gute Mitarbeit in Gemeinde oder wo auch immer, dir einen Platz im Himmel verdienen kannst? Ich denke, den meisten von uns ist das schon klar, dass das nicht der Fall ist. Trotzdem hat dieser Leistungsgedanke der Gesellschaft hat auch Einfluss auf unser Glaubensverständnis. So ganz frei machen können wir uns wahrscheinlich nicht davon. Als Paulus die schlechten Nachrichten aus Galizien bekam, setzte er sich hin und schrieb diesen Galaterbrief. Und in diesem zweiten Kapitel im Vers 16 heißt es, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Nachhilfeunterricht für die Galater. Immer wieder und weiter betont er in den folgenden Versen das Wichtigste. Nicht die Werke des Gesetzes, nicht das Tun, nicht die beste Absicht, nicht die stärkste Mitarbeit in der Gemeinde, nicht die beste christliche Leistung, nicht der die meisten Kapitel am Tag in der Bibel lesen kann, der die längste Zeit im Gebet verbracht hat, sondern allein durch den Glauben. Und er schreibt, auch wir sind zum Glauben gekommen und meint damit die Judenchristen, die von der anderen Seite sozusagen zum Glauben gefunden haben an den gemeinsamen Gott. All mein Gesetzesgehorsam und meine Frömmigkeit sind Dreck, sagt er. In Philipper 3, Vers 8 benutzt er dieses Wort. Darum ist der Glaube an Jesus der einzige Weg, auf dem ich vor Gott bestehen kann und in den Himmel kommen kann. Und jetzt, ich denke, das ist so, ne, da gibt es ein großes Zustimmen. Ja, das haben wir alle irgendwie schon mal gehört, das ist jetzt nicht so zum ersten Mal. Und jetzt mache ich etwas, wovon ich eigentlich überzeugt bin, dass man es nicht machen sollte. Innerhalb einer Predigt auch plötzlich die Gegenseite zu betrachten. Also ich habe jetzt, ne, also eigentlich nicht ich, Paulus hat ja deutlich aufgezeigt, dass es bei dem Platz im Himmel, wer generell in den Himmel kommt, die Leistung eigentlich nicht entscheidend ist, sondern das Vertrauen, die Treue, der Glaube. Aber es gibt trotzdem mindestens ein Gegenargument für Leistung. Ich glaube, es ist nämlich nicht egal, wie ich, nachdem ich zum Glauben an Gott, an Jesus gekommen bin, es ist nicht egal, wie ich lebe, auch wenn Jesus in mir lebt, kann ich diesen Glauben doch sehr unterschiedlich ausleben, praktizieren. Auf diesem Weg der Nachfolge kann ich schnell oder langsam gehen, ich kann unterschiedlich große Pausen machen, ich kann meine Prioritäten unterschiedlich einsetzen. Und es wird einmal mindestens ein Gericht Gottes geben, wo wir uns für unser Leben, für unsere Nachfolge als Christ vor ihm verantworten müssen. Es gibt zwei Begriffe dafür, Richterstuhl Christi oder Preisgericht. Im 1. Korinther 3 steht zu dem Thema in den Versen 11 bis 15 folgender Text. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, mit was jeder von uns gebaut hat, welche Baumaterialien er verwendet hat, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, aber trotzdem, jetzt noch am Ende doch noch die gute Nachricht, aber trotzdem wird er gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Und an der Stelle gleich nochmal eine Absage, nein, es ist nicht das Fegefeuer, was die, in der katholischen Kirche auch gern an der Stelle gesehen wird, glaube ich nicht. Das Neue Testament kennt neben dem jüngsten Gericht, also wo es darum geht, wer hat Jesus vertraut oder generell nicht, geht es, indem es um das ewige Leben oder um den ewigen Tod geht, gibt es auch noch dieses Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi, in welchem das Leben eines jeden von uns, der sich für Jesus einmal entschieden hat, beurteilt, bewertet werden wird. In das Preisgericht kommen alle Christen, auch wenn sie nicht mehr in das jüngste Gericht kommen, weil sie ein Ticket für den Himmel haben. Als Christen wird uns gesagt, dass es nur einen sicheren Baugrund, nämlich Jesus Christus selber gibt, nichts anderes. Wer auf ihn baut, wer ihm generell vertraut, und natürlich in möglichst allen Lebenslagen, der baut auf beständigem Felsgrund und nicht auf Sand. Diese Aussage ist uns natürlich auch nicht neu, trotzdem wollen wir uns heute daran erinnern, damit wir darauf achten, dass wir nicht unmerklich vielleicht doch hier oder da Baugründe nehmen, die eben nicht ganz so haltbar sind. Durch etwas, wodurch wir das Evangelium mit anderen Vorstellungen vermischen, erweitern, auskleiden, verschönern wollen, verbessern wollen oder unsere persönliche Situation verbessern wollen. Von Bedeutung sind als nächstes Baumaterialien, mit denen wir bauen. Bauen wir ganz solide, indem wir uns in allen Stücken, in allen Situationen an der Bibel, am Wort Gottes orientieren, oder lassen wir hier oder da vielleicht doch in manchen Bereichen unseres Lebens die Dinge schleifen, entwickeln vielleicht einen Aktionismus, der das ausgleichen könnte, doch noch bei Gott akzeptabel oder besser, in einem besseren Licht stehen zu können. Entscheidend ist die Frucht unseres Lebens, wie bei dem Weinstock. Wir sind mit Jesus verbunden, wenn wir uns entschieden haben. Und trotzdem, das können wir immer in der Natur sehen, gibt es unterschiedliche Früchte. Wir haben bei uns im Garten einen Baum stehen, einen, zum Glück nur einen. Da hieß es gestern, wir sagten zu dem, es ist eine nicht falsche Kirche, eine unechte Kirche. Wilde Kirsche, ein wilder Kirschbaum. Klingt gut, wilder Kirschbaum, oder? Boah, klingt, oder? Aber wisst ihr, was der Nachteil für den Baum ist an der wilden Kirsche? Er hat keine Frucht. Alle Vögel, die dahin gehen, weil sie denken, Kirschbaum, lecker Kirschen, enttäuscht ziehen sie wieder ab. Ich bin ganz froh, dass da nicht alles von den Kirschen, ne? Aber es gibt keine Frucht bei dem Baum. Und das zählt aber vor Gott. Entscheidend ist, welche Frucht unser Leben hervorbringt. Frucht kann darin bestehen, dass wir uns ganz treu an Jesus gehalten haben. Frucht ist auch, wenn wir durch persönliches Leid, durch schwierige Zeiten gereift sind und unser Vertrauen in Gott stärken lassen konnten. Nach außen erkennbar vielleicht im Glauben gewachsen sind. Wenn wir vielleicht mal innehalten und uns überlegen, wie habe ich denn vor 10 Jahren auf manche Sachen reagiert und wie reagiere ich heute? Ist da vielleicht im günstigsten Fall irgendwie eine Reifung, ein Wachstum geschehen? Frucht kann darin bestehen, dass wir anderen durch unser Reden und Tun bei Gelegenheiten ein Zeugnis unseres Glaubens geben können und damit Wegweiser werden für andere, so wie wir wahrscheinlich auch irgendwann mal von jemand anderes angesprochen, eingeladen wurden zu diesem Glauben an Jesus. Wenn wir dagegen nur auf Holz, Stroh und Heu gebaut haben, wird uns zwar das vergeben, aber wir kommen quasi nur gerade so durchs Feuer hindurch in den Himmel. Wir wissen nicht, wie Jesus unser Lebenswerk beurteilen wird im Einzelnen und das unserer Mitmenschen schon mal noch weniger. Und das sollte uns natürlich daran hindern, dass wir das Leben des anderen beurteilen. Das macht später Gott. Wir können nur eins tun: mit Hilfe von Jesus und unter Leitung des Heiligen Geistes treu und fest den Weg des Glaubens zu gehen und uns zeigen lassen, was jeweils zu tun, zu sagen und natürlich auch zu denken ist. Ja, da ist jemand, der mit dir diesen Weg zu Ende geht. Ja, da ist jemand, der dir die Fülle des Lebens geben möchte. Ja, da ist jemand, der dich darin unterstützen möchte, Leistung zu bringen, Frucht zu bringen, zu zeigen, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, was du gern für andere einsetzen kannst. Ja, da ist jemand, der sich freut, wenn du zu ihm kommst und bei ihm bleibst. Lebe die Beziehung zu Jesus und bring dich ein mit seinen Gaben. Beziehung vor Leistung. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Amen.